Schön, dass du wieder da bist bei deinem Podcast Family, Baby und Du. Dein Podcast führt dir deine natürlich gegebene Geburtskraft und deine weiblichen Intuition. Mein Name ist Kerstin Wilhelmina-Tenn. Ich bin gelernte Hebamme, habe Hausgeburten auf der ganzen Welt begleitet, bin Autorin und arbeite jetzt als Geburtscoach. Unsere heutige Podcast-Folge hat das Thema die Entstehung von bleibenden Zähnen, Zahnschmelzerkrankung Kreidezähne und die Zahnschmelzerkrankung MIH. Es handelt sich bei dieser Störung um ein Phänomen, das im öffentlichen Diskurs als wenig erforscht und verstanden dargestellt wird. Da diese Erkrankung eine Betroffenheitsquote von ca. 30% der deutschen Kinder aufweist, möchte ich in diesem Podcast genauer auf das Krankheitsbild und die möglichen Ursachen eingehen. Und werde in diesem Podcast zentrale Thesen einmal ein bisschen näher betrachten. Erstens, es braucht mehrere Rahmenbedingungen, die für gesunden Zahnaufbau gegeben sein müssen. Die richtigen Nährstoffe, ein gesundes Maß an Bewegung für unsere Kinder, Sonne, positiver Stress, alle vier dieser Grundvoraussetzungen, der für den Zahnaufbau notwendigen Stoffwechselprozess muss hier gegeben sein. Zweitens, die Notwendigkeit der Einhaltung sowie die negativen Konsequenzen einer Nichteinhaltung dieser Rahmenbedingung, die sind wissenschaftlich belegt. Drittens, die notwendigen Rahmenbedingungen sind oft nicht gegeben. Viertens, das Wissen über diese Grundlage wird der Bevölkerung nicht systematisch vermittelt. Und fünftens, eine Störung des Zahnschmelzes ist somit aus wissenschaftlicher Perspektive keine Überraschung. Was genau sind Kreidezähne und welche Aspekte sind über dieses Krankheitsbild eigentlich bekannt? Dieser Frage bin ich nachgegangen und ich habe die verfügbaren Informationen einmal hier zusammengetragen. MIH ist eine Störung des Zahnschmelzes, primär der bleibenden Zähne. Besonders betroffen sind die 6-Jahres-Molaren und Schneidezähne der bleibenden Zähne, wobei sich diese Störung mittlerweile wohl auch verstärkt auf angrenzende Zähne ausweitet. MIH tritt ebenfalls an Milchzähnen auf und wurde in der Literatur bereits vor 10 Jahren beschrieben. Bei MIH ist meistens nur der Zahnschmelz, nicht aber das Dentin oder der Wurzelzement beschädigt. Die Krone ist meist normal ausgebildet, lediglich in Anführungsstrichen gesetzt. Der Zahnschmelz ist eine Art und Weise, wie er mineralisiert wird, gestört. Da die Dichte des Zahnschmelzes der betroffenen Zähne nur ca. 10% eines gesunden Zahnschmelzes aufweist, besteht eine deutliche höhere Anfälligkeit für Karies und Zerfall der Zähne. Kinder mit MIH im Alter von 9 Jahren müssen 10-mal häufiger einer zahnärztlichen Behandlung ihrer 6-Jahres-Molaren unterziehen als Kinder ohne MIH. Es wird sogar eine 11-mal höhere Wahrscheinlichkeit einer zahnärztlichen Therapie aufgezeigt. Bei Einbruch des Zahnschmelzes sind unumfängliche Renovierungsarbeiten und Restaurierungsarbeiten bis zur Überkronung mit Stahlkappen notwendig. Leute, wir sprechen hier von Kindern, ne? Die Prozeduren sind sowohl für die Patienten als auch für die Eltern oft schmerzvoll und traumatisch in ihren Erlebnissen. Die Kosten für die notwendigen und oft lebenslangen Reparaturarbeiten an den Zähnen tragen zum größten Teil die Patienten bzw. in diesem Fall die Eltern. Nach der Diagnose von MIH ist eine Zusatzversicherung, die Folgekosten für diese Erkrankung einschließt, meist nicht mehr möglich. Die Kosten für eine wertende Restaurierung der Zähne bewegen sich in der Lebensspanne eines Kindes irgendwo zwischen 10.000 bis 30.000 Euro. Die Prävalenz in Deutschland lag 2016 für die fünften deutschen Mundgesundheitsstudie bei 28,7% der 12-jährigen Kinder. Bei dieser Studie handelt es sich um eine repräsentative Studie, die in 90 Städten und Gemeinden durchgeführt wurde. Das heißt, fast 30% unserer Kinder haben diese Erkrankung. Die weltweite Prävalenz liegt bei über 40% der untersuchten Kinder, gemessen in Stichproben in der Bevölkerung Australiens, Schwedens, Indiens, Brasilien und Großbritannien. Die Tendenz ist überall steigend. Das Krankheitsbild wird in den Jahren bis 1980 nicht oder nur sehr vereinzelt beobachtet. In den Fachpublikationen wurden allerdings die Frage gestellt, ob eine allgemein schlechte Zahngesundheit oder Karies in den früheren Jahren eine mögliche MEH überdeckt. Die Ausprägung des Zahnschmelzzerstörung variiert und wird verschiedentlich in drei Schweregrade unterteilt. Milde Defekte, die haben farbliche Veränderung, mäßig bis moderate Defekte, die haben eine isolierte Schmelzverluste an dem Zahn, und die schweren Defekte sind Schmelzverluste mit betroffenen Dentalanteilen. Global wurde in den letzten 2 Jahrzehnten verstärkt nach möglichen Ursachen für diese Erkrankung erforscht. Und jetzt, ich hoffe, ihr sitzt, kommen wir nämlich mal zu den Ursachen, was die mögliche Ursache sein könnte. Erstens, Komplikationen während der Geburt und möglicher Sauerstoffmangel. Zweitens, Frühgeburten. Drittens, Erkrankungen im Kindesalter wie Fieber oder Magen-Darm-Infekte. Viertens, Antibiotika. Fünftens, genetische Veranlagerung. Sechstens, Lungenerkrankung und Asthma. Siebtens, schlechte Mundhygiene am Milchzahngebiss. Achtens, Stillverhalten der Mütter, Dioxine in der Muttermilch. Neuntens, Weichmacher wie BPA durch Plastiksauber und Babyflaschen. In keiner Studie konnte einer der aufgeführten Faktoren eindeutig als Auslöser der Erkrankung diagnostiziert werden. Also das muss ich auch dazu sagen. Aber alles zusammen, irgendwo ein bisschen. Und wie ich immer sage, alles beginnt mit der Art, wie wir geboren werden. Auch hier in diesem Podcast kristallisiert sich gerade raus, wie wichtig es ist, natürlich gesunde Kinder auf unserer Welt zu gebären. Machen wir weiter. Mögliche Korrelationen mit einer Ernährung ohne ausreichende Vitalwertstoffe. Eine Belastung durch Strahlen, wie zum Beispiel durch Mikro- oder Radiowellen oder Chemikalien sowie giftige Substanzen, ausgelöst durch Kunststoff, Spielzeug oder Zahnfüllung, wurden meiner Kenntnis nach nicht speziell erforscht. Eine Erklärung, warum diese Aspekte nicht untersucht wurden, das konnte ich nicht finden. Eine detaillierte Aufstellung der unterschiedlichsten Studien und ihre jeweils nicht aussagekräftigen Ergebnisse bis 2009 erfolgte in einer Studie von Silke Knapp und Verena Mais von 2009. In dieser Studie wird Mangelernährung als mögliche Ursache zwar erwähnt, aber konnte aber keine Folgestudie finden. Also ich konnte keine Folgestudie finden, die sich dieser Thematik irgendwie annahm. Lediglich Hinweis auf eine mögliche Relevanz von Schwankungen im Calciumphosphatspiegel in den ersten 4 Lebensjahren habe ich in einzelnen Studien gefunden. So zum Beispiel sagten Verena Knapp und Silke Mais, Zitat, möglicherweise haben häufige Erkrankungen in den ersten 4 Lebensjahren einen Einfluss auf die Entstehung von Hypomineralisierung der bleibenden Zähne. Dabei spielen insbesondere Erkrankungen, die mit Schwankungen des Calciumphosphatspiegels einhergehen, wie Mangelernährungszustände, Durchfallserkrankungen und Fieberzustände eine Rolle und wirken sich auf die Zahnschmelzbildung aus. Untersuchungen zu fehlenden Nährstoffen im Zusammenhang mit MIH Kreidezähnen konnte ich nicht finden. Dafür habe ich eine Studie gefunden, welche die Rolle von Vitamin D im Krankheitsbild MIH betrachtet. Diese Studie belegt, dass Kinder, die an einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel aufwiesen, deutlich häufiger durch MIH geschädigte Zähne hatten. Ebenso zeigten die Forschungsergebnisse, dass die untersuchten Kinder mit einem höheren Vitamin-D-Spiegel generell auch deutlich seltener an Karies litten. Man sollte also annehmen, dass diese wissenschaftlich belegten Ergebnisse dazu führten, dass ein Vitamin-D-Mangel zumindest als möglicher Auslöser oder als Kofaktor für diese Erkrankung der Zähne in der Öffentlichkeit diskutiert wird irgendwann mal. Ebenso könnte man denken, dass diese Erkenntnis dazu führt, dass bei Kindern, bei denen MIH oder auch stark Karies diagnostiziert wurde, der Vitamin-D-Spiegel untersucht, gegebenenfalls korrigiert wird. Das aber passiert anscheinend nicht. Im Gegenteil, in keinen weiteren der öffentlich zugänglichen Bericht oder Artikel wurde das Ergebnis, dass Vitamin D relevant ist für die Zahngesundheit, besonders bei Kreidezähnen, ist irgendwo erwähnt. In Bezug auf die Studie selbst ist weiterhin Folgendes absolut kurios. Nirgendwo wird aufgeführt, in welcher Höhe genau sich denn der Vitamin-D-Spiegel der betroffenen Kinder bewegt. Bei unter 5, 10, 20 oder 30 Nanogramm pro Milliliter. Es wird einer gesundheitsfördernden Anhebung des Spiegels beschrieben, aber nicht erklärt, von wo nach wo korrigiert werden soll. Die Differenz des gemessenen Spiegels im Vergleich zu einem wissenschaftlich belegten gesunden Spiegel von 30 Nanogramm pro Milliliter wird nicht erwähnt. Diese Informationen wären ja auch durchaus relevant, damit Kinder oder Zahnärzte den Vitamin-D-Spiegel ihrer Patienten oder Patientinnen entsprechend korrigieren könnten. Ebenfalls kurios ist, dass in der Studie nicht parallel die Blutwerte bezüglich des Kalzium- und Phosphathaushalts der Probanden gemessen wurden. Dass dieser drei Bausteine Vitamin D, Kalzium, Phosphat für einen gesunden Knochen- oder Zahnstoffwechsel essentiell ist, ist ja schließlich seit mehreren Jahrzehnten bekannt. Über die Stoffwechselprozesse und den Auf- und Abbau von Knochen- und Zahnsubstanzen informiert zum Beispiel diese Studie. Diese Studie bezieht sich auf 234 internationale Studien rund um die physiologische und wissenschaftlich erforschten Prozesse. Um herauszufinden, in welchem Stadium eine Schädigung von Zahnschmelz überhaupt stattfindet, sollte zuerst geklärt werden, wie und wann die Zähne dann eigentlich aufgebaut werden. Das Wissen um diesen Prozess ist unumfänglich, wenngleich an manchen Stellen lückenhaft. Ebenfalls ist bekannt, wie die Zähne vor und nach dem Durchbruch mithilfe von Blut und Speichel in Mineralstoffen versorgt werden. Diese Entwicklung der Zähne ist ein hochkomplexer Prozess, der auch noch nicht abschließend verstanden wird. Zum Beispiel ist noch unklar, durch welchen Impuls sich die Zähne im Kiefer anordnen und auf welchen Grundlagen sie in den jeweiligen Funktionen ausgebildet werden oder was genau der Mineralisierungsprozess, wer den überhaupt auslöst. Gut erforscht ist, dass sich die Entstehung der Zähne in unterschiedlichen Stadien gliedert, die zeitlich versetzt sind. Das Knospen, das Knappen, das Glocken- und das Kronstadion. Die jeweiligen Wurzelzement wird zeitlich deutlich später ausgebildet. Dentin und Zahnschmelz werden im Kronstadium, also in dem letzten Stadion, final ausgebildet. Über eine komplexe Anordnung von Kristallen und verschiedenen Einlagerungsprozessen von Mineralien, also Calcium, Phosphor, Fluor, wird der Zahnschmelz gebildet. Dieser Prozess vollzieht sich in Phasen, den Zahnschmelz wird ähnlich wie ein Baum in Ringen bzw. Lagen aufgebaut. In der ersten Phase sind die Zähne lediglich zu 30% mineralisiert. Es folgen komplexe Prozesse der Umstrukturierung und weitere Mineralisierungsprozesse. Die finale Ausreifung der Zähne passiert nach Durchbruch im Mundraum über die Anreicherung von Mineralstoffen aus dem Speichel. Die Ausbildung der Zahnhartsubstanz findet bei den 6-Jahres-Molaren und den Schneidezähnen zwischen dem 2. und 7. Lebensjahr statt. Manche Zahnärzte und Zahnärztinnen erklären, dass die Entstehungszeit der 6-Jahres-Molaren, also die bleibenden Backen- und Schneidezähne, vor der Geburt beginnt und bis Ende des ersten Lebensjahres ausgeschlossen ist. Diese Aussage entspricht allerdings nicht dem heutigen Wissensstand. Intuitiv kommen selbst einen medizinischen Laien recht schnell zu der Erkenntnis, dass diese oft verbreitete Aussage nicht stimmen kann. Dazu muss man sich lediglich die durchaus betrachtliche Größe von ausgewachsenen Backen und Schneidezähnen vorstellen und dann mal ganz kurz überlegen, wie genau wohl diese in den noch sehr kleinen Kopf und Gaumen eines Babys passen sollen. Dieser eklatante Platzmangel wird noch offensichtlicher, wenn man bedenkt, dass das Milchgebiss bei Säuglingen überhaupt erst Ende des ersten Lebensjahres fertig ausgebildet ist. Der nötige Raum für den strukturellen Aufbau von bleibenden Zähnen ist somit erst ab circa Ende des ersten Lebensjahres gegeben. Hinzu kommt, dass der Zahnschmelzschädigung MIH selbst meist nur den Zahnschmelz betrifft und der wiederum wird in einem besonders späten Stadium der Zahnwuchses final ausgebildet. Mit all diesen Erkenntnissen kann man die Zeitspanne einer möglichen Schädigung und somit die Entstehung von Kreidezähnen recht genau eingrenzen. Es wird sich auf den Zeitraum des ersten Lebensjahres bis kurz nach Durchbruch der Zähne belaufen. Der Auf- und Abbau von Zähnen ist ein lebenslanger Prozess. Zähne mineralisieren sich in unterschiedlichen Teilen über den Speichel und das Blut. Inwiefern sich Zähne auch in der Struktur wieder aufbauen, ist irgendwo umstritten. Wissenschaftlich belegt ist Folgendes: Um Knochen und Zähne aufzubauen und zu mineralisieren, braucht es einen hohen Vitamin-D-Spiegel, insbesondere die richtigen Mengen und Verhältnisse von Calcium, Phosphat, Magnesium sowie Vitamin K, gegebenenfalls noch diverse andere Mineralstoffe, Vitamine, Aminosäuren. Im Detail bedeutet das eine adäquate Versorgung für Kinder Folgendes. Erstens Vitamin D. Zur körpereigenen Produktion von Vitamin D muss ein Kind regelmäßig an die Sonne bei einem hohen Sonnenstand mit unbedeckter Haut und ohne Sonnencreme ausgesetzt sein, dieser Sonne. Im Winter und bei niedrigem Sonnenstand wird für gesunde Kinder eine wöchentliche Zufuhr von 140 Gramm geräucherten Aal oder 840 Gramm Lachs oder 3,5 Kilogramm Ei empfohlen. Alternativ kann man pro Woche 14 Gramm Lebertarm verabreichen oder eine entsprechende Vitamintablette schlucken. Zweitens, Calcium. Die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene Tagesdosis für Kinder vom 1. bis zum 4. Lebensjahr findet sich wie folgt untergliedert: 0,5 Gramm Eierschalen, 45 Gramm Parmesankäse, 50 Gramm Mohnsamen, 80 Gramm Gouda oder Emmentaler, 90 Gramm Brennnessel, 220 Gramm Mandeln, 400 Gramm Gurke, 500 Milliliter Milch, 800 Gramm Banane oder zum Beispiel 2,9 Kilogramm Vollkornbrot, 3,5 Kilogramm Vollkornnudeln. Phosphat, Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ist im Fleisch, in Fisch, in Hülsenfrüchten, in Nüssen, Eiern, in Milchprodukten und Getreide enthalten. Ein Überschuss an natürlichem Phosphat scheidet der Körper wieder aus. Künstliches Phosphat, welches von der Lebensmittelindustrie als Stabilisator, Säureregulator, Riesenhilfsmittel, Dickungs-, Gelier-, Bindemittel zur Konservierung sowie als Geschmacksverstärker eingesetzt wird, kann der Körper nicht richtig ausscheiden. Beim Konsum von industriell hergestellten Lebensmitteln bilden sich somit schnell Phosphatüberschuss, der zum Aufbau von Zähnen störend wirkt. Viertens, Magnesium findet sich primär in Hülsenfrüchten, Nüssen, vor allem in Getreide sowie in Mineralwassern. Der Aufbau von Magnesium, ebenso wie von Phosphat, wird durch einen hohen Gehalt an Phytaninsäure, welches sich in den Schalen dieser Lebensmittel befindet, behindert. Durch Einweichen oder Fermentieren wird die Konzentration von Phytinsäure verringert. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für gesunde Kinder ohne Stress oder jegliche Krankheit für die ersten 1 bis 4 Jahre 80 Milligramm pro Tag. Dies entspricht ca. 50 Gramm Nüsse, 55 Gramm Hafer, 60 Gramm Linsen, 70 Gramm Spinat, 30 Gramm Weißbrot und 10 Liter Trinkwasser. Fünftens, kommen wir mal zu Vitamin K. Dieses Vitamin ist nicht nur in Obst und Gemüse vorhanden. Die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene Tagesdosis für gesunde Kinder findet sich in 1 Gramm Liebstöckel, 3 Gramm Brennnessel oder Löwenzahn, 10 Gramm Brokkoli, Rosenkohl oder Schnittlauch, 40 Gramm Olivenöl, 400 Gramm Apfelsine. Eine gesunde Darmflora kann allerdings auch Vitamin K selbst herstellen. Sind diese Konditionen nicht gegeben, ist eine Störung wie Kreidezähne, MIH, aus wissenschaftlicher Perspektive keine Überraschung. Wenn zusätzliche Störfaktoren den Organismus in der Aufnahme und bei der Stoffwechselprozessen behindert, ist eine Erkrankung der Zähne zu erwarten. Zu dieser Störung gehören Salz, Zucker, Antibiotika, Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, Aluminium und einiges mehr. Vor ihrem Durchbruch durch das Zahnfleisch werden die Zähne über den Stoffwechselprozess des umliegenden Gewebes bzw. über das Blut mit den Mineralstoffen angereichert. Nach dem Durchbruch der Zähne übernimmt der Speichel die Funktion der Mineralisierung. Vereinfacht gesagt, Speichel ist vergleichbar mit Blut, aus dem die roten Blutkörperchen herausgefiltert wurden. Der Speichel übernimmt entsprechend eine ähnliche Versorgung des Mundraumes wie Blut für den Rest des Körpers. Der Speichel spielt eine entscheidende Rolle in der Zahngesundheit. Er schützt die Zähne, indem er Säure im Mundraum neutralisiert. Und er mineralisiert die Zähne durch die Zufuhr von Calcium, Kalium, Phosphat und Fluor das ganze Leben lang. Der Speichelfluss kommt nachts praktisch komplett zum Erliegen. Aus genau diesem Grund können sich Bakterien im Mund während des Schlafens ungehindert vermehren und führen dann oft zu einem etwas unangenehmen Geschmack im Mund. Und der Atem riecht auch nicht besonders vorteilhaft. Der Speichelfluss kommt aber mit den ersten Nahrungsaufnahmen wieder in Gang und er erfüllt dann wieder seine Aufgabe im Mundraum. Anreicherung der Zähne mit Mineralstoffen, Abtötung und Transport von Bakterien sowie die Herstellung eines ausgewogenen pH-Werts im Mundraum. Das ist die Aufgabe von Speichel. Speichel selbst wiederum wird in 3 großen und etlich kleinen Mundspeicheldrüsen produziert. Wenn diese Drüsen entzündet sind, wird der Speichelfluss gestört. Das wiederum beeinträchtigt die Mineralisierung der Zähne. Zu diesen Risikofaktoren einer Speicheldrüsenentzündung, der häufigsten Krankheiten der Speicheldrüsenentzündung, gehört eine vermeintliche Speichelproduktion. Also eine verminderte Speichelproduktion. Diese Faktoren, wirken sich negativ auf die Gesundheit der Speicheldrüsen aus, sind zum Beispiel Medikamente jeglicher Art, Diabetes, Eiweißmangel, Vitaminmangel oder Hormonstörung. All diese Faktoren können zu einer Schwellung dieser Drüse und in Folge zu einer Störung des Speichelflusses kommen. Für gesunde Zähne, ebenso für eine gesunde Leber, einen gesunden Darm oder gesunde Nieren ist es also entscheidend, dass unsere Stoffwechselprozesse im Körper richtig funktionieren. Und nur wenn diese Grundlagen erfüllt sind, können unser Blut, unser Speichel uns mit den notwendigen Nährstoffen angereichert werden und uns gesund erhalten. Unsere unterschiedlichen Körperteile inklusive unserer Zähne gesund erhalten und versorgen. Somit gilt das normale Vorgehen von schulmedizinisch ausgebildeten Zahnärzten sind nur im Mundraum, sich irgendwie nur im Mundraum umzuschauen. Und Zahnärzte, die zu häufigen Zähneputzen anraten, all das, was die Zahnärzte, die schulmedizinisch ausgebildet, jeden Tag uns anraten, das führt nicht automatisch zu einer vollständig ganzheitlichen Zahngesundheit. Denn jetzt wissen wir, dass Mineralstoffe, eine gesunde Ernährung, die Art, wie wir geboren werden und Vitamin D unglaublich wichtig für die Zähne unserer Kinder sind. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir wieder gefallen und du hast ein kleines bisschen was mitnehmen können. Ich freue mich, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Deine Kerstin.
Ich freue mich über eine Positivbewertung dieses Podcasts und auch über deine Kommentare zu diesem Thema. Mehr Inspiration findest du auf meiner Seite www.naturalbirthingpower.de. Tägliche Beiträge bekommst du von mir bei Instagram und Facebook unter Natural Birthing Power. Und wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Podcast. Ich freue mich ganz sehr auf dich. Alles Liebe und einen tollen Tag, wo immer du sein willst. Deine Kerstin.